Herzlich willkommen zu einer neuen Episode am Küchentisch. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, das uns alle schon einmal geplagt hat, den Blähbauch. Egal ob nach einer üppigen Mahlzeit, durch bestimmte Lebensmittel oder einfach aus dem Nichts heraus, ein aufgeblähter Bauch kann äußerst unangenehm sein und unseren Alltag beeinträchtigen. Doch keine Sorge, wir sind heute hier, um Licht ins Dunkel zu bringen. Dazu habe ich nämlich einen speziellen Gast, eine wahre Bauchdetektivin. Daniela ist bei mir, sie ist Diätologin und Ernährungswissenschaftlerin und mit ihren Kanälen, wo ihr sie findet unter dem Namen Bauchdetektivin, schafft sie da so Aufklärung zu manchen Darm- und Magenbeschwerden. Ich hoffe, das war richtig so, liebe Daniela. Vielleicht, also schön, dass du da bist und vielleicht magst du dich mal selbst eben vorstellen.
Ja, sehr gerne, liebe Michaela. Vielen, vielen Dank für die Einladung zu dir an den Küchentisch, an dem ich natürlich sehr gern Platz nehme. Ja? Du hast das ganz richtig gesagt. Ich bin eben Ernährungswissenschaftlerin seit mittlerweile 21 Jahren, ja, und seit 10 Jahren, also seit heuer feiere ich mein 10-Jahr-Jubiläum als Diätologin. Und da ist der Unterschied, das ist für viele ein bisschen, wieso musst du da beides haben und warum machst du, was ist da der Unterschied? Als Diätologin betreut man eigentlich Menschen mit Krankheiten. Ja, man macht Ernährungstherapie und in dem Bereich, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wo man da unterstützen kann mit der Ernährungstherapie. Und mein Bereich, mein Schwerpunkt ist eben alles Mögliche an Bauchbeschwerden, ja, aus verschiedensten Gründen. Und auch verschiedenste Bauchbeschwerden, also von Sodbrennen, also Reflux, stillen Reflux, über Durchfälle, Verstopfung, Blähungen, aber eben auch den Blähbauch. Ja. Das sind so meine PatientInnen, die ich mittlerweile betreue. Und ich habe da zwei Ordinationen physisch in Wien und arbeite aber auch online. Also im ganzen deutschsprachigen Raum habe ich PatientInnen, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Da arbeiten wir über Zoom, genau, und ansonsten, was gibt es noch zu mir zu sagen, ich bin eine Lausbubenmama, wie ich gern sage, ich habe zwei kleine Buben, die sind jetzt 5 und 8 Jahre alt, also wir wohnen alle gemeinsam in Wien, auch mit dem Papa eben natürlich gemeinsam, und ja, da geht es recht turbulent zu, aber ja, ansonsten starten wir vielleicht gleich mal mit diesem spannenden Thema los.
Ja, gerne, danke für die Vorstellung. Ist ja wirklich unheimlich spannend. Also gerade Magen, Darm gibt es ja unheimlich viele verschiedene Krankheitsbilder. Und was mir persönlich sehr häufig begegnet, ist eben dieser Blähbauch. Und jetzt würde es mich natürlich mal interessieren, was sind die häufigsten Ursachen für einen Blähbauch und warum leiden denn so viele Leute darunter?
Ja, man muss ganz stark unterscheiden, gell, was man da überhaupt darunter versteht unter einem Blähbauch. Also, weil es gibt ja eben immer dieses Thema Blähungen. Und Blähbauch, ja. Blähungen sind ja grundsätzlich, also Pupse, wie man es auch sagen kann, ja, oder Flatulenzen, wie es medizinisch heißt, ja, die sind ja quasi normal in gewissen Ausmaß, ja. Da gibt es so schöne, lustige Studien, wo es heißt, 24 Pupse am Tag, das ist normal, ja. Das zeigt eigentlich nur, dass unsere Verdauung gut arbeitet und vor allem unser Darmzoo, also unser Mikrobiom, also ich sage dazu immer den Darmzoo, das heißt, das ist quasi die Gesellschaft oder die Gemeinschaft von Bakterien, Viren und Pilzen, die bei uns im Dickdarm, also im letzten Darmabschnitt, mit uns in Symbiose leben, dass die gut arbeiten. Das zeigen eben Pupse grundsätzlich. Ja. Mhm. Und dann muss man aber unterscheiden, wenn es jetzt so ist, dass man extrem viele Blähungen hat oder eben diesen Blähbauch, und darunter verstehe ich wirklich das, dass man sagt, der Bauch geht massiv, wird massiv dick. Es ist teilweise so, ich habe PatientInnen, die kommen, die nicht einmal die Hose mehr zubringen, ja? die wirklich die Hose komplett aufmachen müssen, die ausschauen, wie, als wären sie im 6. Monat schwanger. Und das ist dann wirklich das, was ich oder was wir als medizinisch unter einem echten Blähbauch verstehen würden. Weil dass ein Bauch zum Beispiel, wenn ich esse, dass ein Bauch nach einer Mahlzeit ein bisschen größer ist, ja, ist klar, weil man muss sich ja vorstellen, was ist vorher am Teller gelegen oder in der Schüssel oder wo auch immer und was ist dann, das ist ja dann irgendwie drinnen in mir. Das heißt, der Magen und auch dann der Darm, die müssen sich natürlich in gewisser Weise ausdehnen. Ja. Aber wenn das dann da weit drüber hinausgeht, dann würde ich schon mal sagen, ist das, kann man schon, und vor allem, wenn es einen dann auch stört und man Beschwerden davon hat, dann würde ich sagen, dann ist das dieser Blähbauch, ja, genau.
Und das heißt, wie kann man das dann unterscheiden? Also natürlich andere Magen-Darm-Probleme sind offensichtlich, wenn du jetzt sagst, du hast Verstopfung, Durchfall. Was ist also das typische Indiz für einen Blähbauch? Ist eben der aufgequollene Magen quasi und wahrscheinlich auch Symptome von Unwohlsein oder gehen da auch noch weitere Beschwerden mit ein?
Ja, einiges. Also es ist, dass sich, wie gesagt, der Magen nach dem Essen ausdehnt, das ist ganz klar. Was dann aber rein anatomisch, wenn man sich die Verdauung vorstellt, jetzt im Podcast ist natürlich ein bisschen, muss man sich es wirklich im Kopf mal vorstellen versuchen, dass unter Magen, ja, also quasi wenn man so greift, dann hat man die Rippen, ja, und darunter liegt dann eigentlich der Magen und dann geht unter Magen eigentlich die Schlinge, also der Dickdarm, also der letzte Darmabschnitt, der geht in so einem quasi Eck über den Bauch, ja, der geht von unten nach oben, dann quer rüber und wieder runter, ja. Und diese Schlinge, die quer drüber liegt, ja, vom Dickdarm, die kann sich natürlich auch ausbreiten oder sehr ausdehnen. Und das wäre dann das, wenn man sagt, okay, das ist dann quasi, da sind dann wirklich viele Gase drinnen, ja, die passieren, ja, die produziert werden von den Darmbakterien und so kommt es zum Beispiel zu diesem Blähbauch, das ist eine Variante und das wäre die Variante, wo ich sage, okay, das ist wirklich vom Darmmikrobiom, von Sachen, die da eben fermentieren und fressen und dadurch die Gase machen. Oder die andere Möglichkeit gibt es, das ist auch was jetzt immer häufiger zum Glück auch bei den ÄrztInnen und im medizinischen Bereich ins Bewusstsein kommt, ist die Dünndarmfehlbesiedelung. Ja? Und ich will jetzt da keine schlafenden Hunde wecken und nicht jeden da verrückt machen mit diesem Begriff, aber mir ist es so wichtig, das mal zu erwähnen, dass man es mal gehört hat, weil es ist leider, in Amerika sind da die ÄrztInnen und das medizinische Personal schon viel weiter, das ist da schon viel bekannter und wird auch schon viel besser therapiert als bei uns. Und bei uns ist diese Dünndarmfehlbesiedelung so ein bisschen noch ein Stiefkind. Nicht alle haben davon gehört und so kann es passieren, dass Personen, die das haben, diese Dünndarmfehlbesiedelung, da ewig lang im Dunkeln tappen, lange keine Diagnose haben, denen geht es wahnsinnig schlecht. Und die Unterscheidung zwischen so einem Blähbauch aus dem Dickdarm heraus und der Dünndarmfehlbesiedelung, der ist ganz wesentlich, weil das sind wirklich diese schwangeren Bäuche, also wo die Leute echt das Gewand fast ausziehen müssen, weil sie es nicht mehr zukriegen und dann wirklich massive, also auch schon wie im sechsten Monat schwanger. Und das kommt daher, weil bei einer Dünndarmfehlbesiedelung eben im Dünndarm, dort wo eigentlich alle Nährstoffe ins Blut aufgenommen werden sollten vom Körper, die wir brauchen können, ja, dort sitzen dann Bakterien. Und zwar in einem Ausmaß, das nicht normal ist. Wir haben ja in der ganzen Verdauung das Mikrobiom sitzen, also gewisse Bakterien, ja, die uns auch unterstützen. Aber der Löwenanteil, wie ich gesagt habe, vom Darm zu, der sitzt im Dickdarm, also im letzten Darmabschnitt. Ja. Und der ist vom Dünndarm durch eine Klappe getrennt. Und so wird auch sichergestellt, dass da nichts zurückgeht. Aber durch verschiedene Gründe kann es eben sein, dass Bakterien im Dünndarm sich festsetzen und die leben dann im Schlaraffenland. Die kriegen alles, was an Essen daherkommt, ab und fermentieren sich natürlich verrückt. Ja? Die machen Gase ohne Ende und deswegen diese massiven Blähbäuche dann. Ja?
Das genau. Finde ich aber sehr spannend, dass du sagst, okay, man kann irgendwie so ein bisschen Dickdarm und Dünndarm, der untere Bauch, dann quasi unterscheiden. Und jetzt nochmal kurz dazu, merke ich dann einen Unterschied oder merke ich dann zum Beispiel, dass du sagst, Dünndarmfehlbesiedelung ist ja ziemlich ein neuer Begriff, habe ich dann ständig diesen Blähbauch oder ist er temporär?
Genau. Das sind dann die Leute, die wirklich sagen, ich habe ihn ständig, es ist nicht so, dass der schlimmer wird, manchmal schon im Laufe des Tages, aber die klassisches Kardinalsymptom wäre, dass der Bauch auch schon da ist in der Früh, also wenn ich eigentlich noch nüchtern bin, wenn ich gerade aufstehe, dass ich schon merke, dass der Bauch schon dick wird. Ja? Und manche sagen, es ist ganz egal, was ich esse, es ist eigentlich ständig da, ob ich esse oder nicht, ist es auch egal, also er wird dann schon tagsüber noch schlimmer. Und es gibt dann auch noch ganz viele Symptome zusätzlich. Also abgesehen von diesem massiv aufgetriebenen Bauch ist dann oft auch noch, dass dann eben Sodbrennen passiert oder auch Symptome, die gar nichts mit dem Verdauungstrakt zu tun haben. Wir nennen das extra extraintestinale Symptome, das heißt, das sind Symptome, die zum Beispiel im Kopf auftreten. Also Leute haben dann zum Beispiel sowas wie Brain Fog, also wie wenn sie so in Watte gepackt wären, denen ist schwindlig, sie sehen verschwommen, sie haben teilweise stark Kopfschmerzen oder Migräne und das kommt daher, weil diese Gase, die da massiv produziert werden von den Bakterien, auch ins Blut gehen. Ja, die gehen in, die werden quasi in den Blutkreislauf resorbiert und gehen dann natürlich daher auch ins Gehirn zum Beispiel und machen dann diese ganzen Beschwerden, die ich vorher gesagt habe. Ja. Also da gibt es viele verschiedene Nuancen zu dieser SIBO und wenn es wen näher interessiert, ich betreue das natürlich und habe da auch, ich mache immer wieder regelmäßig so Vorträge, die ich nenne Wissenshappen und da gibt es einen zum Thema SIBO. Ein Wissenshappen SIBO, also vielleicht können wir den auch, also wenn du unter dem Podcast was verlinkst, dann können wir auch da gerne den Link reinstellen. Wenn es da bei jemandem klingelt und der sagt, das klingt voll nach mir, da erfährt man dann einfach noch mehr.
Genau. Super. Ja, danke für den Tipp. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und du hast schon ein bisschen was gesagt, von wegen, ja, dass die Darmbakterien dass sie vor sich hinfressen und da ein völliges Fest haben. Mhm. Aber, und das ist schon so, also was mir auch bei dir, bei deinem Podcast, bei Bauchdetektivin so gut gefällt, ist, dass der Fokus nicht nur auf der Ernährung liegt, also nicht nur das, was du isst, sondern auch, wie du es isst, also die Zerkleinerung, ja, das Essen geht schon im Mund los. Und dann auch die Psyche. Und daher frage ich dich natürlich, Ernährung oder Psyche, gibt es denn den Hauptauslöser bei der Entstehung eines Blähbauchs oder muss man hier auch wieder entscheiden zwischen, liegt das Problem eher im Dünn- oder im Dickdarm?
Ja, also das ist ein wichtiges Thema. Gell? Ich sage auch immer, grundsätzlich, wenn man jetzt so Blähungen, Blähbauch anschaut, es gibt ja, ich finde meiner Meinung nach, drei wesentliche Gründe, warum sowas passieren kann. Und einer ist massiv mit sagen wir mal, Psyche, Stress und Essverhalten verknüpft, nämlich der Grund, also wenn wir jetzt nochmal die drei Gründe aufrollen, also einen Grund habe ich eh schon gesagt, diese Dünndarmfehlbesiedelung, das ist ein Grund, ja, kann ein Grund sein und da sind eben, wie wir schon gesagt haben, dieser arge Blähbauch während oder gleich nach dem Essen oder sogar schon im nüchternen Zustand, ja. Der zweite Grund ist eben dieser etwas mit dem Darmzoo im Dickdarm, ja, also wo der eher anders zusammengesetzt ist oder eben Sachen abbekommt, die eigentlich gar nicht hingehören. Ja? Mhm. Und das hängt dann mit dem ersten Grund zusammen, nämlich grundsätzlich mehr Blähungen oder Blähbauch, der aus dem Dickdarm entsteht, ja, der passiert durch eine schlechte Nährstoffaufnahme, so als Überbegriff. Ja? Und was meine ich damit? Ja? Das kann sein, dass einfach da alleine dadurch, dass ich schlecht, also dass mein Essverhalten so ist, dass ich sage, ich habe keine Zeit zum Essen, ich esse schnell, ich kaue ganz schlampig, ich schluck große Brocken runter oder ich esse nebenbei. Also ich habe überhaupt nie Fokus aufs Essen, sondern ich arbeite daneben, schreibe da meine E-Mails oder bereite was für die Arbeit vor oder ich hänge am Handy und schaue mir YouTube-Videos an oder surfe auf Social Media, auf Instagram oder TikTok herum oder es läuft der Fernseher die ganze Zeit daneben. Das alles macht, dass die Verdauung schlechter arbeitet. Ja, ich sage immer gern dazu, wir ticken quasi im Steinzeitmodus. Ja? Wir leben jetzt 2024 aktuell, ja? Aber unser Körper funktioniert noch immer so, als wir damals in der Höhle gelebt haben. Ja? Das heißt, wir brauchen wirklich diesen Kontakt mit dem Essen. Wir müssen das Essen schon mal sehen und riechen und dann im Mund spüren und zerkauen, damit sich die ganze Verdauung vorbereitet, damit quasi man muss sich das vorstellen wie so ein Kraftwerk, ja, oder eine Maschine, die anläuft und da müssen dann alle möglichen Verdauungsscheren, wie ich gern sage, bereitgestellt werden, damit das Essen mini klein geschnipselt ist, damit es dann im Dünndarm ins Blut aufgenommen werden kann. Wenn große Brocken da daherkommen, dann kann das nicht in die Blutbahn. Und wenn man schon zum Beispiel schlampig kaut, dann kann unten da, also wir haben ja ab runterschlucken gibt es keine Zähne mehr. Ja? Das heißt, diese Zerkleinerung, die muss einfach im Mund passieren. Und wenn man da jetzt einfach schlampig kaut, dann ist die Verdauung einfach überfordert. Ja? Und wenn man noch dazu dann nebenbei isst oder im Stress ist, auch so ein Trigger, Stress per se regelt immer die Verdauung runter, weil das einfach in wieder Steinzeitmodus, Stress bedeutet, hat damals bedeutet eine Kampf- oder Fluchtreaktion. Mhm. Beim Kämpfen oder Flüchten muss ich nicht verdauen, das ist nicht notwendig. Ich muss laufen, damit mich der Tiger, der Säbelzahntiger nicht erwischt. Ja? Und die Verdauung ist runtergefahren. Ja? Das heißt, es ist ganz ein großer Bereich, dass ich sage, das Essverhalten zum Beispiel, dass ich da wirklich drauf schaue, wie esse ich. Ja? Und ich kann das einfach aus meiner mittlerweile 10-jährigen Erfahrung als Diätologin sagen, dass das ist jetzt nicht so, das sagt man oft und die Patienten denken sich dann manchmal, ja, bla bla, wann reden wir jetzt über die Lebensmittel und was sind jetzt meine Trigger und was sollte ich da meiden? Aber das ist die Basis, sage ich immer. Da brauchen wir gar nicht reden, was ich esse. Ja. Es geht nur mal grundsätzlich ums Wie.
Ja. Ja, Amen, Daniela. Also das ist wirklich, das hört sich so banal an und ich kann es auch nur unterschreiben. Und ich selbst auch noch eine kleine Anekdote dazu. Ich weiß das nämlich von mir selbst, dass ich zum Beispiel Schwammerl nicht so gut vertrage, also Champignons. Und ich hatte dann einmal, aber ich mag sie so gern und das ist ja ein sehr gutes Futter für die Darmbakterien. Ja? Aber dann sieht man wieder, die gesündesten Lebensmittel bringen dir nichts, wenn du es nicht verträgst. So, ich wollte sie trotzdem essen und habe extra dankbar und achtsam das 1000 Mal zerkaut, also wirklich 25 Mal und es hat nichts gefällt. Ja? Also das ist wirklich, man kann sich da die Zeit nehmen, was ist denn wichtiger als die Gesundheit und ein Wohlbefinden. Deswegen hier an dieser Stelle nochmal danke, dass du deinen Fokus drauf gelegt hast.
Ja, und ich meine, ich denke, man muss ja die Kirche im Dorf lassen. Ja? Ich sage immer zu den Patienten, also wenn man die Verdauung fragen würde, die wünscht sich Apfelmus oder Kartoffelpüree-Konsistenz. Ja? Natürlich nicht jeder und ich auch nicht und du auch sicher, wir zerkauen jetzt nicht jeden Bissen auf Apfelmus-Konsistenz, aber zwischen große Brocken runterwürgen und Apfelmus-Konsistenz ist ja ein Bereich, ja, und dass man zumindest in die Richtung denkt, ja, und man muss auch nicht eine Stunde beim Essen sitzen und jeden Bissen 50 Mal kauen, aber einfach alleine, dass ich sage, ich nehme jetzt 10 Minuten Zeit, ich lege alles weg, es ist jetzt nur das Essen da, ich kaue das möglichst gut, ich nehme mir Zeit, ich schaue, dass ich runterkomme vorher, das bringt so viel und wirklich, ich erlebe es jedes Mal wieder, was das für Auswirkungen hat. Und wie gesagt, da reden wir noch gar nicht von Trigger-Lebensmitteln. Ja.
Genau, dann haben wir also das, die grundsätzliche Nahrungsaufnahme, natürlich Stressmanagement, auch immer ein ganz großes Thema von dir. Mhm. Und weil du natürlich jetzt das Wort gesagt hast, Trigger-Lebensmittel, na gut, jetzt machst du uns natürlich sehr besonders neugierig. Kannst du denn da verraten, was sich da dahinter versteckt?
Mhm. Ja, das ist eben, es kann einfach auch sein, so wie ich gesagt habe, dass normalerweise wird ja im Dünndarm alles ins Blut aufgenommen, was wir brauchen können. Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, alles ganz klein geschnipselt in die kleinsten Bestandteile, auch natürlich Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Ja. Nur kann es jetzt sein, und das ist auch wichtig abzuklären, wenn man solche Beschwerden hat, nämlich beim Arzt immer abzuklären, es kann sein, dass gewisse Verdauungsscheren, um das alles klein zu schnipseln, fehlen. Und dadurch kommt es dann dazu, dass das nicht aufgenommen wird, diese sagen wir mal, Lebensmittel, wo dann die Scheren fehlen dafür. Und die gehen dann automatisch weiter, die Verdauung ist ein langer Schlauch, ne? Gehen dann automatisch weiter in den Dickdarm. Mhm. Und der Darmzoo, der freut sich natürlich über alles, was daherkommt. Ja? Der frisst nicht nur die Ballaststoffe, also das sind quasi Lebensmittel, Bestandteile, wo wir einfach per se keine Scheren haben als Menschen, die bleiben immer für den Darmzoo, das ist eben das der typische Darmzoo-Futter. Ne? Aber es kann jetzt auch sein, dass jemand zum Beispiel eine Laktose-Maldigestion, wie wir dazu sagen, oder landläufig Laktoseintoleranz hat, das bedeutet, ihm fehlt die Schere, die Laktase, also den Milchzucker, der aus zwei Teilen besteht, zerschneidet. Ja? Und dadurch, wenn diese Laktaseschere fehlt, dann geht die Laktose unzerschnitten weiter in den Dickdarm und dort wird sie natürlich vom Darm so gefressen und fermentiert und da kommt es dann oft zu massiven Blähungen, zu Bauchkrämpfen dadurch auch, Bauchschmerzen, ganz oft auch Durchfall, weil diese Zucker, die dann da entstehen, dort eigentlich nichts verloren haben und die wirken dann, wie wir sagen, osmotisch. Das bedeutet, sie ziehen Wasser wie ein Magnet in den Darm und dadurch kommt es dann oft auch gerade bei so Laktoseintoleranz, kommt es oft dann auch noch dazu zu Durchfällen. Ja? Mhm. Genau. Also das wäre ein Beispiel für Scheren, die fehlen. Es können aber auch Scheren schon weiter vorne fehlen, zum Beispiel, dass von der Bauchspeicheldrüse gewisse Verdauungsscheren nicht ausgeschüttet werden, dass die Galle ein Thema macht, dass da nicht alles, Gallenflüssigkeit nicht dazu kommt. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und das wird auch vorher immer dann auch abgeklärt ärztlich. Also das ist auch für mich wichtig. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und noch nicht beim Arzt war und dann sagt, ja, er hat massive Blähungen, Blähbauch, Bauchschmerzen, Durchfall, dann müssen wir immer schauen. Zuerst schicke ich ihn dann zu Kooperationsärztinnen, wo wir dann das alles abklären und abchecken. Und dann schauen wir erst, was wir ernährungstherapeutisch machen können.
Mhm. Genau, das war nämlich die Frage, wenn jetzt irgendwer hört, ja, wenn er sagt, um Gottes Willen, ja, also das könnte ein Thema sein, das könnte ein Thema sein. Das heißt, wie wäre denn die richtige Vorgehensweise? Gibt es irgendwelche die Tests, die Untersuchungen, um denn wirklich die Ursache zu ermitteln?
Mhm. Ja, das kommt eben ganz darauf an, was da die Symptome sind. Und selber das zu entscheiden, ist natürlich schwierig. Also deswegen ist immer man kann eben zu jemandem wie mir kommen, einer spezialisierten Diätologin, also auf Gastroenterologie, also einer Bauchdetektivin sozusagen. Mhm. Wir würden dann auf jeden Fall, also ich würde auf jeden Fall dann mal ein Erstgespräch machen, wo ich mir alles anschaue und vor allem ein das heißt medizinisch eine Anamnese mache und wirklich schaue, wie schaut das Essverhalten aus, was wird gegessen, wann sind die Beschwerden, wie sind die Beschwerden, was ist noch dabei, ist es wirklich nur Blähungen, Blähbauch oder sind dann auch noch eben Kopfschmerzen, irgendwelche anderen Sachen dabei. Und dann kann ich dann schon eher sagen, okay, wir müssen, die und die Abklärungen sind unbedingt notwendig, ich gehe bitte zum Gastroenterologen, zur Gastroenterologin, zum Internisten in das und das Labor, mache die und die Tests. Genau, also das wäre so der Weg, entweder mal gleich zum spezialisierten Facharzt, also das wäre wieder Gastroenterologie, oder zur spezialisierten Diätologin, mhm. Gastroenterologie wiederum. Und das wäre grundsätzlich mal der erste Weg, den ich da sagen würde.
Ja. Genau, Schritt für Schritt da ein bisschen herantasten. Und jetzt habe ich also zwei Zuhörerfragen bekommen und eine passt, glaube ich, auch ganz gut an dieser Stelle. Und zwar die Zuschrift, dass der Bauch morgen leicht gewölbt ist. Und die wollte wissen, ist das ein Anzeichen dann auf eine Allergie oder Intoleranz? Also es hört sich wohl so an, dass keine anderen Beschwerden sind, nur in der Bauch, manchmal schon, manchmal nicht und auch in der Früh manchmal schon, manchmal nicht. Ist das dann eigentlich ein Blähbauch?
Es kommt jetzt wirklich darauf an, wenn es nur leicht gewölbt ist und es ist wirklich nach dem Aufstehen, ja, also sie hat noch nichts gegessen, dann schwer zu sagen, ja. Es ist natürlich auch bei Frauen immer auch die Frage, wo ist diejenige Person im Zyklus, ja, weil natürlich die Regelblutung, der Zyklus grundsätzlich hat einen Einfluss. Also es ist oft so, dass rund um das Einsetzen der Regel, dass es dann mehr Verdauungsbeschwerden gibt. Das ist einfach auch hormonell bedingt, weil ja Östrogen da zum Beispiel massiv reinspielt in die ganze Geschichte, ja, bei Frauen. Also ich würde das mal beobachten, auch vielleicht ein bisschen mitschreiben, schauen, was wurde da gegessen natürlich. Oder man kann das auch mit Fotos machen, man kann ein bisschen fotografieren und schauen, verändert sich das. Und wenn es sonst keine anderen Beschwerden gibt, mal wirklich vielleicht trotzdem einmal zum Facharzt, zur Diätologin gehen. Wobei, wenn es wirklich nur dieses leicht vorgewölbte ist, nur in der Früh, also würde ich, also bei meiner Erfahrung nach ist bei einer Intoleranz, ja, immer noch meistens andere Sachen dabei. Meistens noch Durchfall oder Verstopfung oder beides im Wechsel oder eben wirklich dann auch Blähungen dazu, nicht nur dieses Gewölbtsein vom Bauch. Ja. Mhm. Schmerzen vielleicht auch, also ist oft dabei. Es ist selten nur ein leicht gewölbter Bauch.
Ja, ja. Und das ist nämlich dann auch die nächste Frage. Also grundsätzlich, wenn die Schmerzen arg sind, dann werde ich wahrscheinlich was tun. Aber nichtsdestotrotz kam die Frage, was ist, wenn ich gar nichts unternehme? Was passiert denn, wenn man am Bauch einfach lässt? Entweder wird es schlimmer wahrscheinlich oder es stellt sich Heilung ein. Gibt es denn das auch?
Ja, es kommt darauf an, woran es liegt. Ne? Also wir haben diese drei Gründe gehabt, also quasi diese schlechte Nährstoffaufnahme aus verschiedenen Gründen. Dann die Geschichte mit dem Darm so, dass der das dann abkriegt sozusagen und die SIBO. Und wenn es jetzt wirklich zum Beispiel an den Verdauungsscheren liegt oder eine SIBO ist, das wird auf keinen Fall besser. Ja? Und wenn es zum Beispiel eine Laktoseintoleranz ist oder Fructose oder Sorbit, es gibt ja alles Mögliche, ja, dann kann es sogar sein, dass wenn ich das lange, lange nicht beachte, dass daraus vielleicht, also wenn ich eine Lebensmittelintoleranz, wenn ich da gar nichts mache und einfach die Beschwerden ertrage, dann kann es sein, dass daraus zum Beispiel eine SIBO wird. Weil dadurch, dass dass die Gasproduktion immer dann da ist, ja, im Dickdarm, weil die Verdauungsscheren ja fehlen und es nicht aufgenommen wurde und der Darm so massiv gefüttert wird durch Sachen, die normalerweise dort gar nicht hinkommen, kann es sein, dass diese Trennklappe zwischen Dünn- und Dickdarm aufgedrückt wird und da dann die Bakterien in den Dünndarm nach vorwandern. Ja, das gibt's, also diese Phänomene. Ja. Mhm. Und das ist dann, also wenn daraus dann eine SIBO wird, seiner Intoleranz, die nicht behandelt ist, dann ist es nicht sehr angenehm, weil eine SIBO ist wirklich eine sehr unangenehme, sehr langwierige Geschichte. Und ja, also würde ich jetzt nicht einfach so beruhen lassen, wobei, ganz ehrlich, also wenn es, ich würde mal grundsätzlich sagen, ich würde mal die Basismaßnahme, die wir vorher gesagt haben, also dieses wirklich Fokus aufs Essen, langsam essen, gut kauen, De-Stress, diese Sachen würde ich mal angehen und schauen, ob sich das mal verbessert. Und wenn sich da überhaupt nichts tut oder es eher sogar noch schlimmer wird, weil je nachdem, was ich esse zum Beispiel oder so, dann würde ich schon weitere Schritte gehen. Mhm. Aber meine PatientInnen, die zu mir kommen, sind in solchen Zuständen, dass sie sowieso das nicht mehr, also dass sie einfach sagen, ich halte es einfach nicht mehr aus. Es beeinträchtigt ja dann wirklich die Lebensqualität. Ja. Ja. Ich traue mich dann oft gar nicht mehr rausgehen, in Gesellschaft sein oder irgendwo essen gehen oder irgendwas, weil es mir dann so schlecht geht danach. Ja.
Ja. Genau. Die Erfahrung mache ich leider auch, dass sich viele oft zu einem wenden, wenn es ein bisschen zu spät ist. Deswegen die langfristigen Strategien, die du empfiehlst, um Blähbauch zu verhindern oder zu reduzieren, ich glaube, hast du schon jetzt ein bisschen gewählt mit De-Stress, mit ja, Zeit nehmen bei der Ernährung. Hast du denn, also du bist ja Diätologin, du bist ja selbst Expertin, hast du denn auch den einen oder anderen Blähbauch hin und wieder, beziehungsweise hast du denn eine persönliche Strategie, die dir hilft, dass der Bauch schön flach bleibt?
Ja, grundsätzlich, was immer gut ist, also wie gesagt, kommt wiederum auf die Gründe drauf an und das, was ich jetzt sage, zum Beispiel bei einer SIBO, also eben dünner Fehlbesiedelung, weil man sowas schon hat oder eine waschechte Intoleranz wegen irgendwas dann oder auf irgendetwas, dann wird es nicht viel helfen. Ja. Das sind eher die Sachen, die dann helfen bei diesen Gründen, dass ich sage, es liegt am Essverhalten, es liegt am Stress oder sowas. Ja. Also das, was ich jetzt sage, ist wirklich eher für diese Kategorie, ja. Da hilft es natürlich akut, wenn ich jetzt wirklich Blähungen habe, ja, dann hilft sehr gut Bewegung, ja, damit die Gase abgehen können. Man muss sich vorstellen, der Darm liegt ja auf dem Hüftbeugemuskel auf und immer wenn ich meine Füße verwende, sei es ich gehe, ich walk, ich laufe, ich tue Radfahren, schwimmen, also ich bewege mich, dann wird der Darm ja passiv mitbewegt und das ist ein langer Schlauch und dann wird eben das, was drinnen ist, das sind dann auch die Gase, nach außen transportiert und man kann dann eben, es kann dann abgehen, man kann dann pupsen sozusagen und das ist schon sehr erleichternd, ja. Und da muss das jetzt nicht stundenlang sein oder ein paar, wenn es 15, 20 Minuten am Tag sind, das bringt schon was. Ja. Dann natürlich gibt es so Heilmittelchen, die sind eh viel bekannt. Also es gibt gewisse entblähende Gewürze oder auch Teemischungen, die man verwenden kann. Also was ich gerne empfehle, ist einen Anis-Kümmel-Tee oder Shot. Ja. Das heißt, dass man einfach diese Anis zum Beispiel und Kümmel grob zerstößt, wenn man einen Mörser hat oder so und ansonsten einfach nur mit heißem Wasser übergießt, das ein bisschen stehen lässt, ja, also 10 Minuten stehen lässt und dann dieses Wasser trinkt. Ja. Die Stoffe, die da drinnen sind, die sind beruhigend entblähend. Ja. Und man kann auch Kümmel-Pfefferminzöl zum Beispiel nehmen. Ja. Gibt es auch Kapseln, die man in der Apotheke kaufen kann. Das sind auch so Tipps und es gibt natürlich eine Menge auch an entblähenden Teemischungen, die man da sich in der Apotheke besorgen kann, das dann auch gut akut jetzt hilft, ja. Genau, ja. Und ansonsten kann natürlich eine Diätologin immer helfen, wenn man dann schon weiß, woran es liegt, da wirklich zu schauen, denn das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, es ist bei Intoleranzen zum Beispiel, ist es immer so, das ist keine Nulltoleranz, ja. Das heißt nicht, dass ich jetzt nie wieder Laktose essen kann oder nie wieder Fructose oder Sorbit oder sonst was, ja, sondern es geht da immer darum zu schauen, wo ist meine Schwelle, meine Toleranzgrenze und welche Kombinationen, also wie kann ich Essen auch kombinieren, sodass es mir gut geht. Ja? Und das ist genau das, was mein Job ist, wo ich den Leuten helfe, da ihren Weg zu finden, ja, genau.
Sehr gut, danke für die tollen Tipps. Und wie jeder, der jetzt sagt, ja, aber SIBO hört sich doch spannend an, also wie gesagt, wir verlinken das alles in den Shownotes. Ich glaube, du hast auch eine Episode mal mit einem Arzt in Kooperation gemacht, wo es über SIBO geht.
Genau, ein Interview, das können wir auch verlinken. Und ich habe auch einen Wissenshappen, weil natürlich, es ist ein Riesenthema, das, was wir da jetzt besprechen. Ich habe auch einen Wissenshappen zum Thema Blähungen, Blähbauch, wo ich noch viel mehr ins Detail da gehe, woran kann es liegen und wo wir wirklich dann aufdröseln, okay, was kann ich jetzt machen, wenn ich jetzt eine SIBO vermute oder wenn ich jetzt eine Intoleranz vermute oder, was kann ich dann machen und wie kann ich da weitergehen? Also das ist auch noch eine Möglichkeit, sich da einfach Tipps und Infos zu holen, ja. Weil das sehe ich halt leider auch und darum bin ich so froh, dass du mich auch eingeladen hast, weil ich es einfach oft so sehe, die Leute tappen so lange so arg im Dunkeln und wissen nicht mehr weiter und kommen dann viel zu spät oft oder wissen einfach gar nicht, wo sie hingehen sollen. Ja? Und ja, je länger man da wartet und je länger man da herumsucht und herumprobiert auf eigene Faust, umso schlechter wird es. Und ich habe bis jetzt noch jeden von seinen Beschwerden da rausgeholt, aber manche sind in einem so tiefen Loch, dass das wirklich mühsam ist. Ja? Also das für die Leute auch. Ja? Das ist, also je früher man kommt zum Facharzt oder zur Diätologin, umso besser. Ja.
Absolut. Ich sehe das nämlich auch so, dass auch gerade bei uns in Oberösterreich im Imviertel immer so, hat ja jeder ein bisschen was, so Beschwerden so hingenommen werden, werden, was sie aber nicht müssen. Und meine Aufgabe hier im Podcast bzw. im Küchentisch ist zumindest so ein bisschen Awareness, Aufmerksamkeit zu geben, nicht immer in die Tiefe, wie es benötigt wird. Ja, weil ich denke mir auch bei dem einen oder anderen Thema, oh, hier wäre noch eine Frage, gut, aber der Podcast soll 25 bis 30 Minuten dauern und an dieser Stelle sind wir auch schon ein bisschen drüber. Das heißt, ich glaube, liebe Daniela, an dieser Stelle belassen wir es auch. Wir verlinken alles in den Shownotes. Vielen lieben Dank, dass du da warst und uns so wertvolle Inputs und Insights hier gegeben hast. Vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank auch dir für die Einladung und bis bald.
Bis bald, liebe Daniela. Ciao.